Info 3 Abend.
Die Waffenruhe in Syrien bröckelt. Offenbar wurden bereits wieder Menschen getötet. Der Welthandelsmotor stottert. Vor allem die Schuldenkrise bremst das Wachstum. Und der Engadiner Bär hat eine Ziege gerissen. Nun wird er mit einem Sender überwacht. Das Wetter, morgen ist es wechselhaft. Vor allem im Osten regnet es bei 13 Grad. Im Studio sind Brigitte Kramer und Andi Lüscher mit den Nachrichten.
Die Waffenruhe in Syrien scheint mehrheitlich eingehalten zu werden. Die Lage sei relativ ruhig, sagte der UNO-Sondergesandte Kofi Annan dem UNO-Sicherheitsrat in New York. Dennoch bleibt die Besorgnis über die Lage in Syrien. Die NATO forderte Präsident Assad erneut zur Einhaltung der Waffenruhe auf, nachdem Berichte von einzelnen Verstößen bekannt geworden waren. Die Waffenruhe ist am frühen Morgen in Kraft getreten. Sie ist Teil des Friedensplans der UNO und der Arabischen Liga. Der internationale Handel wird dieses Jahr weniger stark wachsen als im langjährigen Durchschnitt. Davon gehen Experten der Welthandelsorganisation WTO aus. Das Wachstum schätzen sie 2012 auf 3,7%. In den letzten 20 Jahren lag das Wachstum im Schnitt bei 5,4%. Vor allem die europäische Schuldenkrise und das schwächere Wachstum in China bremsten den Welthandel. Sudan hat die südsudanesische Stadt Bendiu mit Kampfflugzeugen angegriffen. Ziel der Angriffe sei eine strategisch wichtige Brücke gewesen, berichtet die Nachrichtenagentur AFP. Im ölreichen Grenzgebiet liefern sich Sudan und Südsudan seit Tagen heftige Kämpfe. Das rohstoffreiche Südsudan hatte sich vergangenen Juli von Sudan gelöst. Die Grippewelle in der Schweiz ist vorbei. Das zeigen aktuelle Zahlen des Meldesystems zur Überwachung der Grippe. Demnach sank letzte Woche die Zahl jener, die wegen Grippesymptomen einen Arzt aufsuchten, wieder unter den nationalen epidemischen Schwellenwert. Erstmals seit 9 Wochen. Mit der Fluggesellschaft Swiss sind im ersten Quartal des laufenden Jahres mehr als 3,5 Millionen Personen geflogen. Das ist ein Plus von 5,1%, wie die Swiss mitteilt. Damit waren die Sitze auf dem gesamten Streckennetz zu fast 80% ausgelastet. Wildhüter des Kantons Graubünden haben den Bären betäubt, der sich seit einigen Tagen im Engadin aufhält. Dabei wurde festgestellt, dass es sich bei dem 120 Kilogramm schweren Tier tatsächlich um den männlichen Jungbären M13 handelt. Der Bär hatte zuvor eine Ziege gerissen. Er wird jetzt mit einem Sender überwacht. In Serbien ist ein wertvolles Bild wieder aufgetaucht, das vor 4 Jahren in Zürich gestohlen worden war. Es handelt sich um ein Ölgemälde mit dem Namen «Der Knabe mit der roten Weste» von Paul Cézanne. Die Polizei schätzt den Wert des Bildes auf umgerechnet 75 Millionen Franken. Wie serbische Medien berichten, wurden 3 mutmaßliche Täter festgenommen. Der Fußballclub Xamax Neuenburg hat viel mehr Schulden, als bisher bekannt war. Die Neuenburger Justizbehörden gehen von Forderungen aus in der Höhe von 35 Millionen Franken. Der frühere Besitzer von Xamax, Bulat Chagayev, ist seit Ende Januar in Untersuchungshaft. Ihm wird Urkundenfälschung und Betrugsversuch vorgeworfen. Die Staatsanwaltschaft beantragt nun, die Haft um 3 Monate zu verlängern, wegen Fluchtgefahr. Die Börsendaten von Thomson Reuters, der Swiss Market Index, stand kurz vor Schluss bei 6.109 Punkten plus 0,8%. In New York steht der Dow Jones Index bei 12.922 Punkten plus 0,9%. Der Euro wird zu 1.2023 Franken gehandelt, der Dollar zu 91,26
Rappen. Info 3 Abend. Die Themen.
Das nächste Steuerabkommen liegt zur Unterschrift bereit. Die Schweiz und Österreich sind sich einig. Wir haben die Eckpunkte. Nur wenige Monate nach der Unabhängigkeit von Südsudan herrscht dort Krieg statt Euphorie. Sudan und Südsudan bekämpfen sich wegen der Ölvorkommen. Wir schauen genauer hin. Und dann haben wir noch einen wahren Krimi parat mit ziemlich unverfrorenen Dieben und wertvollen Gemälden. Gleich nach Wetter und Verkehr.
Das Wetter, morgen ist es veränderlich, vor allem im Osten und im Süden ist es zeitweise nass. Die Temperatur liegt um 13 Grad. Die RS3-Verkehrsinformation von 17.05 Uhr. Stau oder stockender Verkehr auf diesen Strecken. In der Region Bern auf der A1 Richtung Zürich zwischen Bern-Bethlehem und Bern-Neufeld. In der Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen zwischen der Verzweigung Zürich-Nord und Wallisellen. Auf dem Westring zwischen Urdorf Süd und dem Limmataler Kreuz. Und auf der A1 Richtung Bern zwischen Wallisellen und Zürich auf Foltern. Sowie in der Ostschweiz auf der A13 Richtung Sargans zwischen Maienfeld und der Verzweigung Sarganserland. Weiter Stau oder stockender Verkehr in der Zentralschweiz auf der A4 Richtung Brunnen zwischen Affoltern am Albis und Cham. Und auf der A4a zwischen Zug und der Verzweigung Blegi. Sowie in der Region Basel auf der A2 Richtung Deutschland zwischen der Verzweigung Hagnau und Basel-Badischer Bahnhof. Und auf der A2 Richtung Luzern zwischen dem Schwarzwaldtunnel und der Verzweigung Hagnau. Schließlich auf der Nord-Süd-Achse Richtung Norden 2 Kilometer Stau vor dem Gotthardtunnel in Airolo.
Info 3 Abend.
Jetzt geht es vorwärts mit den Steuerabkommen zwischen der Schweiz und europäischen Ländern. Nach Großbritannien und Deutschland folgt nun Österreich. Man habe sich im Grundsatz geeinigt, sagte die österreichische Finanzministerin heute. Schon morgen soll das Abkommen unterschrieben werden. Der Inhalt gleicht jener Vereinbarung, welche die Schweiz mit Deutschland getroffen hat. Und wie dort regt sich auch in Österreich Widerstand. Joe Schelbert.
Laut Österreichs Regierung sind gegen 20 Milliarden Euro Schwarzgeld auf Schweizer Bankkonten parkiert. Andere Schätzungen gehen gar von mehr als 40 Milliarden aus. Dieses Geld soll jetzt mittels einer Art Abschlagszahlung weißgewaschen werden, wie Finanzministerin Maria Vector heute im ORF bekannt gab.
Wir haben ausverhandelt den Mindestsatz von 15% und den Höchststeuersatz von 38%. Damit liegen wir unter Deutschland, aber das ist deshalb gerechtfertigt, weil wir ja keine Erbschaftssteuer kennen, keine Gewerbesteuer kennen, keine Vermögenssteuer kennen. Und das ist der Grund, warum unsere Steuersätze etwas geringer sind wie die deutschen.
Skandal, fatales Signal, Ablasshandel für Kriminelle, so die Reaktionen der Opposition in Österreich. Für Werner Kogler von den Grünen ist es unverständlich, dass Betrüger durch die Rückgabe eines Teils der Beute völlige Amnestie kaufen können. Und der Führer der rechtsgerichteten Freiheitlichen Heinz-Christian Strache warnt, dass die Motivation zur Steuerehrlichkeit sinken werde, da man künftig einfach die nächste Amnestie erwarte. Doch das Abkommen wird im österreichischen Parlament eine Formsache sein. SPÖ und ÖVP haben eine komfortable Mehrheit und rechnen im neuen Budget schon mit den Einnahmen aus diesem Deal, auch wenn Finanzministerin Vector deren Höhe noch nicht kennt.
Das kann man noch gar nicht sagen, weil es davon abhängt, wie die jeweiligen Steuerflüchtlinge sich verhalten. Es können ja einige Selbstanzeige erstatten und ihr Geld dann doch noch in Österreich korrekt versteuern. Dafür wird es eine Amnestie geben. Aber wir gehen davon aus, dass wir jene Beträge von der Schweiz bekommen, die wir auch ins Budget eingestellt haben. Also mit dieser Milliarde rechnen wir mindestens.
Mindestens eine Milliarde Euro auf einen Schlag und dann jährlich 50 Millionen aus der Versteuerung der Zinserträge, so die Minimalvorstellung des Finanzministeriums. Das sei genau der Skandal, meint Erwin Zangler von der Arbeiterkammer. Die großen Steuersünder würden begnadigt, nur um das Budgetloch zu stopfen. Die ganze Übung sei eigentlich ein Witz, protestiert denn auch die Opposition. Die großen Fische hätten jetzt noch Zeit, bis Ende 2012 ihre Millionen in ein anderes Land zu verschieben und die anderen erhielten einen Persilschein für ihren Steuerbetrug.
Info 3 Abend.
Die Eurokrise, das Erdbeben in Japan, der Krieg in Libyen. 2011 war kein gutes Jahr für die Weltwirtschaft. Das zeigen die Zahlen, die die Welthandelsorganisation WTO heute veröffentlicht hat. Und so wirklich besser wird es auch dieses Jahr nicht. Thomas Oberer blickt für uns zurück und voraus.
Das letzte Jahr habe gezeigt, sagen die Experten der WTO, dass der Welthandel immer noch anfällig sei. Vor allem die Eurokrise habe sich bemerkbar gemacht, sagt WTO-Chefökonom Patrick Lowe. Europa, Chinas bester Kunde, habe viel weniger eingekauft.
Mostly the Eurozone crisis, which had a significant effect on exports from Asia. Don't forget that Europe is China's biggest customer.
Weniger Handel fördert den Protektionismus, befürchtet die WTO. Viele Politiker und Unternehmen setzten nicht mehr auf Importe und damit auf Handel, sondern sie favorisierten einheimische Produkte. Und das untergrabe die Idee des freien Handels. Doch der Abwärtstrend im letzten Jahr ist auch die Folge von Naturkatastrophen, sagt Patrick Lowe. Darunter die Jahrhundertflut in Thailand und das Erdbeben und der Tsunami in Japan.
It was also linked to the flooding in Thailand, which had an effect, as did of course the tsunami and earthquake in Japan earlier in the year.
In Japan und Thailand konnten so wichtige Teile nicht mehr produziert werden, die dann zum Beispiel in der Automobilindustrie fehlten. Besonders schlecht sah es letztes Jahr in Afrika aus. Die Aufstände in Tunesien und Ägypten waren spürbar und durch den Krieg in Libyen wurde die dortige Ölproduktion fast vollständig unterbrochen. All das führte zu einem massiven Rückgang des Handels in Afrika von 8% und zeigt nach Ansicht von WTO-Chefökonom Lowe die Abhängigkeit Afrikas vom Export von Rohstoffen, in der Hauptsache Rohöl.
African exports contracted by 8% because of Libyan oil. This figure really speaks to the reality of the African export structure. It is highly resource dependent and particularly oil dependent.
Und es wird nicht besser. Nach dem schlechten 2011 geht das Handelswachstum dieses Jahr von 5% auf noch 3,7% zurück, sagt die WTO. Vor allem, weil eben die Industrieländer, hauptsächlich aus Europa, weniger Güter aus Indien oder China importieren.
Info 3 Abend.
Welche Freude im vergangenen Sommer in Südsudan, als der Staat seine Unabhängigkeit feierte. 2 Jahrzehnte Bürgerkrieg zwischen der sudanesischen Zentralregierung und dem überwiegend christlichen Süden des Landes hatten zuvor bereits 2 Millionen Menschenleben gefordert. Und nun, kein Jahr nach der Unabhängigkeitsfeier, herrscht Krieg zwischen Südsudan und Sudan. Es geht ums schwarze Gold. Patrick Wülser.
9 Monate nach der Unabhängigkeit Südsudans von Sudan scheint der seit Wochen schwelende Konflikt zwischen den beiden Staaten zu eskalieren. Dabei überhäufen sich die beiden Regierungen gegenseitig mit Vorwürfen. Nach südsudanesischen Angaben startete das Nachbarland heute Luftangriffe auf die Stadt Bentiu, 60 Kilometer im Landesinnern. Im Morgengrauen seien Bomben abgeworfen worden, sagte ein Sprecher der Regierung in Juba. Nach Angaben des sudanesischen Außenministeriums wiederum waren südsudanesische Truppen in den vergangenen Tagen 70 Kilometer in die ölreiche sudanesische Heglig-Region vorgedrungen. Der Konflikt kommt für Beobachter nicht überraschend. Viele umstrittene Fragen zwischen den beiden neuen Nachbarn blieben bis heute ungelöst. So der Verlauf der 2000 Kilometer langen Grenze zwischen dem Norden und dem Süden oder die Verteilung der Öleinnahmen. Der Süden erzielt fast alle seine Staatseinnahmen mit Öleinkünften, der Sudan zu 80%. Die fossilen Ressourcen sind dabei sehr ungleich verteilt. Die meisten Ölfelder liegen im heutigen Südsudan. Der Sudan dagegen verfügt über die notwendigen Pipelines, Raffinerien und Häfen am Roten Meer. Man glaubte, dass das Öl nach der Sezession eine Friedensklammer sein könnte, welche die beiden Staaten zusammenhält. Spätestens im Januar, als die Regierung in Südsudan ihre Öllieferungen wegen zu hohen Taxen einstellte und sich entschied, mit Kenia eine Pipeline zu bauen, bekam diese Vorstellung Risse. Es geht bei diesem Konflikt deshalb weniger um territoriale als um existenzielle Fragen. Es ist absehbar, dass sich der Sudan entschieden mit allen Mitteln wehren wird, denn ohne Öleinnahmen ist der Sudan letztlich macht- und geldlos.
Das waren Informationen von unserem Afrika-Korrespondenten Patrick Wülser.
Info 3 Abend.
3 Minuten für den Diebstahl von 4 Gemälden. Die Tat ging vor 4 Jahren als Jahrhundertkunstraub in die Zürcher Kriminalgeschichte ein. An einem Sonntagnachmittag stürmten 3 maskierte, bewaffnete Männer in die Kunstsammlung Bürle und nahmen die Bilder im Wert von 180 Millionen Franken einfach mit. Jetzt ist das Wertvollste dieser Werke in Serbien wieder aufgetaucht. Die 3 mutmaßlichen Täter sind gefasst. Aus Zürich, Cordin Vinzenz.
Die Zürcher Behörden halten sich noch etwas bedeckt und bestätigen nur, ja, in Belgrad seien gestern 3 Männer verhaftet worden, die 3 Männer hätten mutmaßlich den Raub in Zürich begangen und ja, man habe ein Bild sichergestellt. Bei der Aktion dabei gewesen seien auch Zürcher Polizisten. Konkreter waren die Informationen der serbischen Behörden. Das sichergestellte Bild, sagen sie, ist der Knabe mit der roten Weste vom französischen Maler Paul Cézanne, das mit Abstand wertvollste der gestohlenen 4 Bilder. Es wird auf 100 Millionen Franken geschätzt und der Direktor der Bürle-Sammlung hat das Werk nach dem Raub als Kernstück, als das Symbolbild seiner Sammlung bezeichnet. Nach der Aktion in Belgrad sind jetzt 3 der 4 gestohlenen Bilder wieder aufgetaucht. 2 der geraubten Werke, 1 von Monet und 1 von Van Gogh, hatte man nämlich schon gut eine Woche nach der Tat wieder gefunden, in Zürich, in einem Auto auf einem Parkplatz bei der psychiatrischen Uniklinik. Noch verschwunden ist jetzt ein Bild von Edgar Degas. Es ist jenes mit dem tiefsten Schätzwert der gestohlenen Gemälde. Im selben Winter 2008 gab es neben dem Raub in der Bürle-Sammlung innerhalb weniger Wochen noch 2 weitere Kunstdiebstähle. Eine davon im Sedam-Center in Pfäffikon im Kanton Schwyz. Dort wurden 2 Picassos geklaut. Auch diese tauchten letzten Herbst wieder auf, ebenfalls in Serbien. Inwiefern es zwischen den Diebstählen einen Zusammenhang gibt, ist noch unklar. Die Zürcher Behörden haben für nächste Woche genauere Informationen versprochen.
Spannendes hier im Info 3 am Abend, Redaktion und am Mikrofon heute Brigitte Kramer.